Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Sendung über Verluste. Später mit dem Verlust von Partnerschaften, wenn es gehen wird um Eva Illus neues Buch »Warum Liebe endet«. Und zu Beginn mit unser großes Album »Elektrischer Tage«, in der ebenfalls ein Mensch verschwindet. Der Roman ist das Debüt der 1987 geborenen Autorin Johanna Maxel. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut und absolviert zurzeit ein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig mit dem Schwerpunkt Intermedia. In ihrem Debütroman verschränkt Maxel Zitate, Erfundenes und Biografisches zu einem furiosen Stream of Consciousness. Schreiben sei für sie ein experimenteller Prozess. Die Sprache selbst trage bei ihr die Logik, sagte sie in einem Interview. Eine Logik, die ganz gemäß ihrer digitalen Sozialisation den Gesetzen des Internets zu gehorchen scheint. Das jedenfalls meint unser Rezensent Raphael Zmarzoch, der das Buch gelesen hat.
Wie eine Detektivgeschichte beginnt unser großes Album »Elektrischer Tage«. Am Anfang steht ein Verlust, das Abhandenkommen eines geliebten Menschen.
Eines Tages verschwand sie. Im Winter. Sie vermutete wohl, unsere kleinen Köpfe würden über den Geschenken des folgenden Tages ihr Verschwinden verwinden. Nun fragen wir, warum verschwand sie?
Wir, das sind drei Kinder, deren Mutter Johanna plötzlich zu gehen beschließt. Ihre anonymen Erzähler, die stets im Plural auftreten, lässt sie zurück. Einen Grund für ihre Entscheidung scheint es nicht zu geben. Man erfährt lediglich, dass Johanna eines Abends von Menschen abgeholt wird, die plötzlich in ihrer Wohnung auftauchen. Ihre Funktion ist unklar. Handelt es sich um Freier oder vielleicht doch um Freunde, die sie auf eine Party mitnehmen? Über die Erzählung hinweg versucht die Gruppe Antworten auf die plötzliche Abwesenheit ihrer Mutter zu finden. Sie sucht nach Erklärungen.
Ständig fallen uns Bilder ein, die wir gar nie gesehen haben. Zeug, das wir natürlich irgendwie zusammenbringen wollen. Die Form ihres Fußes, ihrer Nase, ihres Haaransatzes. Eine Narbe, von der wir nicht mehr wissen, an welchen Finger sie gehört, geschweige denn an welche Hand. Kein Teil passt ans andere, jedes für sich ist richtig.
Kein Teil passt ans andere, jedes für sich ist richtig. Eine Aussage, die es sich zu wiederholen lohnt, weil sie die Struktur und Geschichte des Romans spiegelt. Die 1987 geborene Johanna Maxel schreibt assoziativ, sprunghaft, fragmentarisch. Ihr Text offenbart keine sich eindeutig erschließende teleologische Stringenz. Sie ist zwischen den Zeilen verloren gegangen, verschwunden, so wie Johanna selbst. Stattdessen geht es um Atmosphären, literarische Heilräume, durch die Duftnoten aus Buchstaben, Wörtern und Sätzen ziehen, Stimmungsbilder. Es scheint, als setze sich die Geschichte aus Momentaufnahmen zusammen, disparaten Teilen. Sie erinnert an einen Internetbrowser, in dem hunderte von Tabs geöffnet wurden, zwischen denen hektisch hin und her gesprungen wird. Ein vibrierendes Netzwerk aus Informationen, Zitaten und Referenzen. Da wäre zum Beispiel die Messerwerferin Xolette, eine obskure YouTube-Artistin, die virtuos scharfe Klingen millimetergenau in Holzstücke fliegen lässt. Sängerin Lana Del Rey taucht auf und Rapperin Angel Hayes, die binäre Geschlechteridentitäten in Frage stellt.
Angel Hayes kam und erklärte, »I'm not a her«. Die Sprache aber, an die wir hier festgebunden sind, kennt noch keine kein Geschlecht festlegenden Artikel, Pronomen, nicht für Personen. Neidisch schielen wir aufs englische they, aufs them, aufs schwedische hen. Wir lebten noch vor Einführung des generischen Femininums.
Das Spiel mit Geschlechtern, mit fluiden Identitäten, wird immer wieder in Johanna Maxels Bewusstseinsstrom thematisiert. Nicht nur im erzählenden Wir, das stets geschlechtsneutral in Erscheinung tritt, sondern beispielsweise auch durch die queere Punkband Bikini Kill, die Johanna gerne hört, oder in der Begegnung der suchenden Kinder mit Orlando, einem Mann, der mit der Stimme eines Mädchens spricht. Bezüge zu Virginia Woolfs gleichnamigen Roman sind sicherlich kein Zufall, in dem der adlige Orlando vom Mann zur Frau wird. Welche Funktion diese Verweise haben und wie sie mit der Geschichte in Verbindung treten, erschließt sich allerdings nicht. Sie sind einfach da. Es wirkt, als lese man eine Privatmythologie, in der Fiktives und Biografisches miteinander verschmelzen. Nicht umsonst trägt die verloren gegangene Protagonistin denselben Vornamen wie die Autorin des Buches.
Wir könnten schwören, dass einmal, als wir an Johannas spaltbreit geöffneter Tür vorübergingen, sie gerade die Bettdecke anhob und wir dort drunter einen Lichtschein hervordringen sahen. Einen kühlen Lichtschein, wie eben aus der Nacht heraus. Johanna beherbergte Menschen unter dieser Decke. Eine ganze Stadt lag darunter im Dunkeln, durch die ein einsames Fahrrad fuhr, mit Licht an.
Die Welt, in der nach Johanna gesucht wird, ist mindestens genauso rätselhaft. Sie ähnelt einem Traum, in dem brennende Tiere auftauchen, an denen Zigaretten angezündet werden, Spinnen Zeitungen herausgeben oder Flüsse durch Lieferwagen fließen. Europa ist zu einem Slum geworden, dessen Bewohner Ratten verspeisen und LED-Leuchten an ihren Zähnen fixieren. Hier wird das Wunderbare zum Teil des Alltags, die Grenzen zwischen Realität und Fantasie zerfließen. Darin erinnert Maxels kaleidoskopischer Roman an den magischen Realismus. Eine Deutungsmöglichkeit von vielen auf dem Marktplatz der Ideen, den diese Erzählung darstellt. Trotz ihrer Unübersichtlichkeit gibt es immer wieder Augenblicke, die überzeugen. Zum Beispiel Sätze, die aufgrund ihrer absurden Komik auch auf den Twitter-Kanälen bekannter Influencer zu lesen sein könnten.
Hinter jeder Traurigkeit steht ein King-Size-Bett, auf dem wir zu Coco Jumbo hüpfen.
Am Ende bleibt den Wir-Erzählern nur noch eine Frage. Wie lange geht die Suche nach Johanna noch weiter, die sich bereits über mehrere Jahre zu erstrecken scheint? Wenn wir nur wüssten, dass es ein Ende gibt, lamentieren sie. Doch selbst nach einer 200-seitigen Irrfahrt durch Diskotheken, verwunschene Wälder und Elendsviertel scheint kein Ende in Sicht zu sein. Johanna Maxels Roman könnte ewig weitergehen. Darin wird er einerseits erneut zum Sinnbild eines nicht enden wollenden digitalen Informationsflusses, der mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden ist. Andererseits erfährt er dadurch auch eine ermüdende Beliebigkeit. Daher sei empfohlen, die Geschichte nicht chronologisch zu lesen, sondern in ihr umherzuspringen, sie bruchstückhaft anzugehen. Nur so können die in ihr enthaltenen Momentaufnahmen ihre volle Ausdruckskraft entfalten.
Raphael Zmarzoch über Johanna Maxel, unser großes Album Elektrischer Tage, Matthes und Seitz Berlin, 200 Seiten, 20 Euro. Und wir kommen zu Verlustbuch Nummer 2. Seit Jahren erforscht die Soziologin Eva Illouz das Liebes- und Gefühlsleben vieler Zeitgenossen und versucht, vielleicht nicht abschließend, aber doch mit analytischer Schärfe festzuhalten, warum es so kompliziert geworden ist, eine vernünftige und wohl auch einigermaßen schmerzbefreite Beziehung zu führen. Dafür wird die Soziologin, die 1961 in Marokko geboren wurde und als Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität von Jerusalem arbeitet, international gefeiert. 2018 erhielt sie den mit $1 Million dotierten Emmett Prize in der Kategorie Sozialwissenschaften für ihre, Zitat, wegweisenden Erkenntnisse zur Entwicklung des Selbst in der kapitalistischen Gesellschaft der Gegenwart. Dass dieses Selbst einer Partnerschaft mitunter im Wege stehen kann, kündigte sich bereits in vielen ihrer Werke an. Eine konzentrierte Auseinandersetzung mit der Frage, warum Liebe endet, fehlte aber bislang. Was genau Eva Illouz gebrochenen Herzen zu bedenken gibt, erläutert die Autorin Antje Stahl.
Auf jeder 10. Seite tauchen sie auf. Die einsamen und traurigen Figuren, die die Soziologin Eva Illouz in Cafés, in ihrem Bekanntenkreis oder im Internet aufspürt. Und je weiter man sich durch die 4 langen Kapitel ihres jüngsten Buches »Warum Liebe endet« kämpft, desto mehr möchte man diese Figuren auch in den Arm nehmen und sagen, »Hey, verzweifeln Sie doch nicht an den Technologien, den Märkten und den gesellschaftlichen Ansprüchen der Gegenwart. Sie haben uns doch so viel Freiheit geschenkt.« Gelegenheitssex, Spontanfick, Situationships, Fast Romances, also all die schnellen Beziehungsformen, die rund um die sexuelle Freiheit auf- und das ist das Entscheidende, wieder abgebaut werden, könnten ja immerhin auch als feministische Errungenschaft verstanden werden. Im vergangenen Jahr drehte sich der Kulturbetrieb nämlich nicht nur um den Hashtag MeToo, den üblen Sexismus und die üble Diskriminierung von Frauen, nein, er stellte dem weiblichen Opfer auch sein starkes Vorbild gegenüber. Die potente Frau nannte es die Philosophin Svenja Flassböhler. Die potente Frau. Sie folgt selbstbewusst und unabhängig ihrer Lust und kann so alle Kontrollmechanismen des sogenannten Patriarchats außer Kraft setzen. Angefangen bei der Ehe, über die Heimchen-am-Herd-Rhetorik bis hin zur Degradierung als Sexobjekt. Hielte man sich jedoch an diesem feministischen Credo fest, würde man eben all die Menschen und auch all die Mühen ignorieren, die Eva Illouz darauf verwendet, alltägliche Beziehungserfahrungen zu verstehen. Nicht nur der Gelegenheitssex sorgt ja für Leid. Jede Trennung erschüttert das Urvertrauen in soziale Bindungen und hinterlässt bei den gebrochenen Herzen Depressionen und Minderwertigkeitsgefühle. Mitunter führe der Bruch sogar zum Suizid. Illouz zitiert eine Studie, nach der geschiedene und getrennte Personen mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit Selbstmord begehen wie Verheiratete.
Wie immer die Statistiken der Auswirkungen von Trennungen effektiv aussehen mögen, eines ist klar. Ein Beziehungsende ist oft eine gravierende seelische Erfahrung, die in unseren hochgradig sexualisierten und emotional flüchtigen Kulturen inzwischen als selbstverständlich hingenommen wird.
Was ist also los mit der Gesellschaft oder wenigstens mit den gesellschaftlichen Schichten des Westens, für die sich die Soziologin interessiert? Was bewegt die heterosexuellen College-Studenten in Nordamerika, wenn sie nach wenigen Dates schon wieder Schluss machen? Die Kreativen Europas und den Bekanntenkreis von Eva Illouz, die an der Hebräischen Universität von Jerusalem Soziologie lehrt.
Die rasche Fluktuation der Partner impliziert die Fähigkeit und den Wunsch, auf kurze Sicht zu investieren, keine Zeit zu verschwenden, den Produktionszweig schnell zu wechseln und den Wert einer Beziehung geschwind im Kopf zu überschlagen.
Als großen Freund der Trennung identifiziert die Soziologin mit anderen Worten den Kapitalismus. Wer ihre früheren Werke kennt, hätte damit rechnen können. Der Kapitalismus hat sich immerhin in alle Lebensbereiche hineingefressen, sodass Menschen selbst Beziehungen nach seinen Gesetzen ausrichten. Jeder benehme sich gegenüber seinem Nächsten wie ein Konsument, schmeiße weg und kaufe neu, sobald er sich mit dem Objekt seiner Begierde langweile. Dazu passen auch die digitalen Partnervermittlungsbörsen wie Tinder, eine jener Dating-Plattformen, auf der man potenzielle Spielgefährten liken und wegwischen kann wie Amazon-Produkte. Aber solche scharfsinnigen Beobachtungen, die Illouz immer und immer wieder abruft, stehen so gut wie in jeder Zeitung. Ihretwegen sollte niemand Zeit in ihr neues Buch investieren. Ganz lustig wird es zugegeben, wenn sie herausarbeitet, wie sehr das Konsumentenverhalten die Partnerwahl oder eben Abwahl beeinflusst. Da trägt jemand nicht die richtigen Socken oder nervt mit seiner glutenfreien Ernährung so sehr, dass er abgeschossen wird. Aber eine Soziologie des Geschmacks und Habitus liegen uns ebenfalls bereits vor. Illouz überzeugt mit anderen Schwerpunkten. Schon ihr Buch »Warum Liebe wehtut«, das 2012 erschien, beinhaltete ja dieses große Versprechen. Hier wurde man endlich einmal nicht dazu angehalten, den Liebeskummer mit Wohlfühl-Yogi-Tee im Bett oder im Gespräch mit der Psychologin auf der Couch zu bekämpfen. Hier durfte man die normative Gesellschaftsordnung nachvollziehen, die unsere Gefühle mit herausragend großer Wahrscheinlichkeit begründen. Ein klein wenig freut man sich deshalb, dass der Feldzug gegen die, Zitat, Beratungs- und Lebenshilfsmaschinerie auch in diesem Buch so viel Platz einnimmt.
Die Aufgabe, unser Sexual- und Liebesleben zu retten, zu gestalten und anzuleiten, haben wir den Psychologen anvertraut. Die Vertreter dieser Zunft konnten uns zwar mit durchaus bemerkenswertem Erfolg davon überzeugen, dass uns ihre Techniken womöglich zu einem besseren Leben verhelfen, für das aber, was unser Liebesleben kollektiv plagt, haben sie wenig bis gar kein Verständnis gezeigt.
Im Gegenteil, folgt man Illouz, beförderten Psychologen sogar die Trennungsbereitschaft. Nicht nur das Konsumentenverhalten und der Lebensstil entscheiden heutzutage offenbar darüber, ob ein Partner für eine Beziehung geeignet sei. Die wichtigste Frage sei mittlerweile, ob eine Beziehung die eigenen Bedürfnisse stille.
Die innere Dynamik der Konsumkultur und der Therapie berühren sich in dem Punkt, dass sie das Subjekt und vor allem Frauen dazu anhalten, sich auf den eigenen Willen und die eigenen Wünsche zu konzentrieren.
Daniela zum Beispiel, einer der zahlreichen Figuren, die Eva Illouz in ihrem Buch auftreten lässt, erkannte erst in einer Therapie, dass sie die Ehe mit ihrem Mann beenden wollte.
Unsere Ehe funktionierte. Ich meine, wir hatten eine Familie, Freunde, wir unternahmen Reisen zusammen. Alles funktionierte. Irgendwann aber wollte ich eine Therapie machen. Ich traf die Entscheidung, dass ich nicht bleiben würde, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Beziehung einen hohen Tribut von mir forderte.
Anhand solcher Fallbeispiele stellt Illouz nun gleich mehrere kulturelle Kraftfelder heraus, die Trennungen beförderten. Erstens haben Gefühle einen höheren normativen Stellenwert erreicht als die Familie und das soziale Umfeld. Eine Entwicklung, die von einem bunten Warenmarkt gesteuert wird, der vorgibt, emotionale Befindlichkeiten zu befriedigen. Und zweitens ist die Selbstbehauptung zum bestimmenden Faktor der weiblichen Identitätsbildung geworden, der alles andere weichen muss. Wir haben es also mit einem Dreiklang der Kritik zu tun, der den Kapitalismus, die Psychologie und den Feminismus ins Visier nimmt und ihr Zusammenspiel aufdeckt. Das macht das Buch vielleicht brisanter, als es zunächst erschien. Ruft man sich jedenfalls all die Forderungen nach Selbstverwirklichung in Erinnerung, die Frauen spätestens seit den 60er Jahren so erreicht haben, wirkt es geradezu selbstmörderisch, sie zu dekonstruieren. Aber Ilouz geht noch einen Schritt weiter. Sie stellt fest, dass der Wunsch, so etwas wie emotionalen Halt zu finden, vor allem von der sexuellen Freiheit bedroht werde. Anders als früher gehe einer Liebesbeziehung der Sex mittlerweile voraus. Spontanfick und Fast Romances gehörten zum standardisierten Paarungsverhalten, brächten aber keine Gewissheiten mehr über die Natur oder gar Zukunft der Beziehung mit sich. Lange vor der sexuellen Revolution nämlich, Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden noch Briefe in Schönschrift verfasst, erfährt man bei der Lektüre, um sich für eine vermeintliche Taktlosigkeit im Umgang mit der Dame zu entschuldigen. Da gestand ein Mann einer Frau noch vor einem Treffen seine Liebe, gestattete ihren Eltern einen Besuch ab und unterbreitete Geschenke, die seine hehren Absichten vor aller Augen manifestierten. Wurden Beziehungen ausgenutzt, wurde ein Mann von Ehre von seinem Umfeld sanktioniert. Auf diese normativen, existenziellen, emotionalen oder prozeduralen Gewissheiten müsse die Gesellschaft mittlerweile verzichten, beklagt Ilouz. Anhand eines Dialogs aus dem Roman The Big Love von Sarah Dunn illustriert sie, wie sich das auf die Kommunikation auswirkt. Die Hauptfigur Allison schläft zweimal mit ihrem Chef.
»Ob wir uns wohl kurz über unsere Beziehung unterhalten könnten?«, fragte ich. »Beziehung?« wiederholte Henry, der sich immer noch mit seinen Papieren beschäftigte. Was für eine Beziehung.
Unklare Verhältnisse bringen das Gefühlsleben durcheinander. Beim Geschlechtsverkehr ohne gesicherte Liebesbeziehung stehen allein der Körper, seine Schönheit und Leistungsfähigkeit zur Disposition. Um die Sicherung des individuellen Werts müssen sich die Subjekte selber kümmern. Besonders Frauen würden ständig überprüfen müssen, ob sie sich gesehen und respektiert oder unsicher und schlecht fühlen. Läuft irgendetwas schief, ruft der Auserwählte einmal nicht zurück oder überhört eine Sorge, wird er aussortiert. Der Rückzug, das Ende der Beziehung sei der naheliegende Schritt, um eine Verletzung des Selbstwertgefühls abzuwehren. Das schlussfolgert Eva Ilouz. Was bedeutet das konkret? Dass Gefühle lügen? Dass sie langen Beziehungen im Weg stehen? Dass Frauen keinen Sex mehr vor der Ehe haben sollten? Ilouz schreibt, wie sie selbst betont, kein Ratgeber, daher bleiben diese Fragen offen. Ein wenig diffus wirkt auch die Rolle, die Männer in dieser haltlosen Welt spielen. Die Sexualisierung wirkt sich zwar auf unser aller Ausstiegsverhalten aus, etwa wenn der Partner, vielleicht weil er gerade eine Diät gemacht hat und sich plötzlich attraktiv fühlt, zu neuen Ufern aufbrechen muss. Aber es fällt schon auf, wie sehr Ilouz die allvertraute Opferrolle der Frau im Schiff und zugleich natürlich extrem darauf bedacht ist, sie nicht zu kreuzen. Selbst für ökonomisch unabhängige Frauen stellt die sexuelle Freiheit ihrer Feldforschung nach keinen Befreiungsschlag mehr gegen bürgerliche Moralvorstellungen dar, da sie zu einem kulturellen Imperativ der kapitalistischen Gesellschaft geworden sei. Und der unersättliche und nach wie vor männlich dominierte Markt verdamme vor allem das weibliche Geschlecht zur Selbstkommodifizierung. Wie sehr die Soziologin sich für die Begründung dieser These alter Rollenbilder bedient, wird nur manchmal auch deutlich. Angie, eine 26-jährige Filmassistentin aus Berlin, will sich nicht länger auf der Dating-Plattform Tinder herumtreiben. Sie bekomme noch vor einer Verabredung, Zitat, Schwanzbilder zugeschickt und fühle sich von dieser zeitgenössischen Version des Hofmachens erniedrigt, auch wenn ihr das als Feministin nichts ausmachen sollte. Ilouz erklärt,
das Schwanzbild lädt Frauen zu einer Art von Interaktion ein, bei der die Männer die Mächtigeren sind, weil sie eine größere Fähigkeit zur Distanzierung haben.
Ob das auf all die Männer zutrifft, die vielleicht nicht über das schönste und beste Stück verfügen, sollte dringend erforscht werden. Womöglich beklagen mehr Menschen den Verlust von Werten, die nichts mit Sex, Selbstverwirklichung, Konsum und Konsumentenverhalten zu tun haben, als eine Dating-Plattform wie Tinder erahnen lässt.
Antje Stahl über Eva Illouz, Warum Liebe endet, aus dem Englischen von Michael Adrian Surkamp, 447 Seiten, 25 €. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.